Das kannst du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Und bald ist wieder Montag. Hier ist die Glanzparade. Ihre, eure Lieblingssendung beim Powersender Sky. Lang ist es her, Buschi, dass wir zweimal zusammen an dem Tisch hier gesessen haben.
Ja, aber auch immer irgendwo unterwegs. Du sagst, hier wieder Tralafitti, da wieder Tralafitti. Ich bin eine Konstante. Ich war letzte Woche schon hier.
Und du hast dich stark verändert, weil du hast hier ein bisschen Gebäck mitgebracht, falls es zwischendurch mal klemmt, ne?
Lammlunge.
Ja, Lammlunge. War so eine schöne Lammlunge auf so einem Hungerast gegen 18.45 Uhr. Mal auf so einer Lammlunge knuspern Spitze. Dann ist heute hier Timo Schmidtchen als Lisa Straub verkleidet. Lisa, guten Abend. Timo Schmidtchen ist nach wie vor im Mutterschutz, also macht's die Lisa heute.
Sie hat mir vor der Sendung verraten, sie hat ein bisschen Angst vor uns.
Vor uns?
Ja.
Vor uns braucht man keine Angst zu haben.
Reines Thema, komm,
ja, hopp, 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 hopp. Also, wichtigstes Thema, gerade eben reingeflattert. Vini Junior wird nicht Gewinner des Ballon d'Ors, ist strunzbeleidigt in der stillen Ecke, in Madrid geblieben. Der komplette Verein verweigert sich nun. Und wer wird's, Buschi?
Ja, ich glaube, Rodri wird's, weil er bei Manchester City performt hat, weil er in der Nationalmannschaft performt hat. Ich wüsste jetzt keinen anderen. War ja, glaube ich, noch im engeren Kreis Carvajal.
Ja.
Der ist aber auch bei.
Aber das wäre mein Favorit.
Ja, aber A ist er ein Außenverteidiger, das passiert ganz selten. Und er ist bei Real Madrid. Und die sagen, offizielle Verkündung, wir gehen zu keiner Veranstaltung, wo Real Madrid nicht respektiert wird. Ja. Das haben sie jetzt also wirklich veröffentlicht. Also da muss es richtig geraucht haben hinter den Kulissen. Ballon d'Or ist ja so ein bisschen neu organisiert im Vergleich zu den Vorjahren. Ja. Und sie vermuten irgendwie, dass es da Strömungen kontra Real Madrid gibt. Und alle haben ja, ich weiß nicht, ich habe gedacht, okay, das Ding, das ist eine gemähte Wiese für Vini, weil alle haben geschrieben, der fliegt am Montag zum Ballon d'Or, der holt sich den ab, das Ding ist gelaufen. Und dann kam heute Mittag irgendwann oder heute Nachmittag die Nachricht, die besteigen den Flieger gar nicht und Vini ist auch sehr schmallippig unterwegs. Also er wird ihn nicht gewinnen.
Ach, Ballon d'Or ist immer, wenn Leo Messi gewinnt am Ende. Ja,
Messi oder Ronaldo.
Ja.
Ne, das.
Was, aber Leo Messi, was ist mit Miami auf den Zug aufgesprungen, Wildcard Club WM? Das könnte ihn qualifizieren für den Titel?
Nein, ich glaube, der stand ja gar nicht mal auf der Liste, auf der engeren Auswahl.
Der braucht nicht auf einer Liste zu stehen, der kann es auch so werden. Ja, einfach so über eine Wildcard gewinnt er den Ballon d'Or, weil es Vini nicht wird.
Also in Fußballorganisationen würde mich persönlich überhaupt nichts mehr überraschen, aber ich glaube, das wird tatsächlich in diesem Fall nicht passieren. Aber das ist natürlich schon ein Paukenschlag, wir lachen da jetzt so drüber. Ja. Wenn der Club der letzten Jahrzehnte, vielleicht der Club im Weltfußball, Real Madrid, sich so äußert. Und die sind ja durchaus streitfähig. Die haben ja auch gerade mit der La Liga große Probleme, was so Übertragungsrechte betrifft, so vor Spielen. Ja. Ich habe neulich beim befreundeten Sender gesehen, die mussten ihre Vorberichterstattung von außerhalb des Stadions machen, weil Real Madrid es nicht erlaubt hat, wegen Stress mit La Liga, dass Vorberichte gesendet werden aus dem Santiago Bernabeu. Die Übertragung begann quasi von im Stadion erst mit Beginn der Partie. Das habe ich überhaupt auch noch nie erlebt. Also,
Ja.
Da durfte nicht, die Kollegen waren tatsächlich außerhalb des Stadions, haben die Vorberichterstattung gemacht, weil sie nicht rundum vorher berichten durften. Und das war von Real Madrid so gefordert und gewünscht, weil sie Stress mit La Liga haben. Also aber die sind auf Konfrontationskurs gerade.
Aber was macht das für einen Sinn?
Keine Ahnung, es geht um Geld. Am Ende geht es um Geld.
Nein, also worum es geht, ist schon klar. Aber was macht das für einen Sinn?
Stärke zeigen. Wir können an den Übertragungsrechten des Spiels nicht machen. Das ist eine, ich würde das jetzt mal, wenn ich das mal vereinfache, würde ich sagen, so Zentralvermarktung. Aber alles bis zum Spiel hin ist unser Hoheitsrecht. Heimspiel Real Madrid, Santiago Bernabeu. Und da zeigen wir euch jetzt mal, wer am längeren.
Also wir können euch den Innenraum verweigern,
ja,
quasi.
Ja, so, also nochmal, ich muss da jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein. So ist es erklärt worden, dass eben die Kollegen da nicht vor Ort im Stadion berichten konnten. Und mit Anpfiff saßen die ganz normal an ihren Kommentatorenplätzen. Und dann wurde das Spiel logischerweise aus dem Santiago Bernabeu live übertragen. Okay. Und die sind im Moment, das ist so mein Eindruck, sie wollen so ein bisschen hier Uga.
Kannst du es nochmal machen?
Ja, die wollen halt zeigen, so wir sind die Großen, sie sind ja auch ein großer Club.
Ja.
Aber das ist schon krass und jetzt überleg mal, die gesamte Delegation, also wenn ich den Medien glauben darf, hat abgesagt. Die reisen jetzt komplett nicht an zum Ballon d'Or. Also, boah.
Das ist also ein Zeichen.
Also jetzt stellen wir es mal inhaltlich. Ne? Wäre Vini Junior der Kandidat?
Ah, das ist ja... Boah, jetzt lockst du mich wieder aufs Eis. Ich weiß ja genau, was du willst, dass ich wieder abgehe wie
Schmitz. Nee. Du kannst auch abgehen wie Buschis Pebbles.
Pass auf, der Punkt ist, ich habe letzte Woche ja so in so einem Nebensatz den Thomas, der an deiner Stelle saß, habe ich gefragt, was er von Vini Junior hält.
Ja.
Weil ich da keinen Hehl rausmache, das ganze Gehabe, was er so an den Tag legt, Karten fordern,
ja,
auch manchmal extrem leiden, wenn nicht viel passiert ist, geht mir extrem auf die Nerven. Hm. Muss ich wirklich sagen. Das macht immer was mit mir. Es ist aber auch so, vielleicht reagiert man so, weil der einem oft wehtut. Wenn man es mit einer deutschen Mannschaft hält und Vini zieht richtig auf, dann tut es ja auch schon mal weh, weil er einfach ein unglaublich nicht nur schneller, sondern geiler Stürmer ist. Wollen wir es mal ganz ehrlich sagen. Hat er ja auch gegen Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Da war er derjenige, der die Sportart gewechselt hat.
So.
Da gab es dann keine Antworten mehr in Schwarz-Gelb. Ne?
Ob er den Ballon d'Or verdient hat, Wolf, die Diskussion führen wir seit ewig und drei Tagen.
Ja, dafür sind wir ja da.
Ich finde schon auch, Rodri hätte ich jetzt auch auf der Liste gehabt, weil er schon ein richtig geiler Kicker ist und weil er irgendwie so jemand ist, der die Fäden in der Hand hält. Und das hat er im Club und in der Nationalmannschaft gezeigt. Hat mir schon gefallen. Carvajal hat auch jedes Argument der Welt, bin ich bei dir.
Das wäre mein Top-Favorit.
Und das ist ja auch so ein Mentalitätsmonster.
Total. Ist jetzt schwer verletzt.
Aber Vini Junior, weil das deine Frage war, ja, Kreuzbandriss bei Carvajal, glaube ich. Ne? Vini Junior, das ist schon ein geiler Stürmer. Da gibt es überhaupt nichts. Wenn der mit Tempo kommen kann, einen super starken Abschluss.
Sag mal, guck das an.
Ach Gott, müsste denn das jetzt wieder...
Warte, das davor. Mach nochmal, das hat mir gefallen, das Trommeln.
Ja, das wollte ich ja nur so... Dass
ich weiß, aber das Trommeln hat mir gefallen.
Das ist ja so, wenn der Gorilla...
Der Silberrücken auf der Walz. So,
aber pass auf, ich das will ich übrigens an dieser Stelle auch nochmal gerade rücken, weil ich das letzte Woche gesagt habe, dass er mir manchmal auf den Sack geht, Vini Junior. Er hat dann im Spiel gegen Borussia Dortmund das gezeigt, was ihn eben auszeichnet. Absolute Abschlussstärke, ein Wahnsinnstempo für Borussia Dortmund, deutlich zu viel in der zweiten Hälfte. Das ist auch eine Seite von Vini Junior. Wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, ob das meine Nummer 1 gewesen wäre für den Ballon d'Or, dann würde ich immer das Gesamtpaket nehmen, aber mich fragt ja Gott sei Dank keiner.
Ja.
Und da wären mir diese Negativaspekte, die mich nerven, wo ich auch mal glaube, so jemand kann einer Mannschaft auch schaden mit seiner Mentalität manchmal. Und dann kriege ich wieder, und dann höre ich auch auf, weil du mich so anguckst.
Nein, oh Gott.
Und dann kriege ich wieder die Punkte, wo ich irgendwie sage, er hat auch ganz geile Züge außerhalb des Fußballspiels, weil er sich schon extrem gegen diese Anfeindungen, bringen wir es mal auf den Punkt, gegen diesen scheiß Rassismus, der in spanischen Stadien ihm sehr oft extrem begegnet, weil er sich da stark, wie ich finde, gegen wehrt. Und jetzt kommt der Punkt, der ihn wiederum sehr sympathisch macht. Also du merkst schon, ich bin mal da bei Vini Junior. Er setzt sich auch sehr stark gegen diese Idioten ein, die da rumbrüllen und irgendeinen Mist veranstalten, wenn es gegen Spieler im Klassiko am Wochenende des Gastes geht, gegen Barcelona. Lamine Yamal musste sich da einen Scheißdreck anhören, unter anderem Rafinha auch. Und da ist er dann auch, da steht er auch auf und sagt, und auch in Richtung der eigenen Anhänger, Freunde, das ist großer Mist, so funktioniert's nicht. Und von daher, ich bin da so ein bisschen hin und her, weil da hat er dann auch abseits des Platzes schon gute Züge, weil da hat er Eier in der Hose. Ne?
Ja, und ich bin zu 100% bei dir. Also das ist, ich finde, es ist ein Weltstar. Mhm. Also das ist ein absoluter Kandidat für diesen Titel. Wahnsinnig facettenreich. Also er hat auf dem Platz mit Unternehmer-Attitüde eine hohe Theatralik. Lieber nochmal eine Umdrehung mehr als unbedingt notwendig. Ist natürlich sehr provokant. Aber er ist ein herausragender Fußballer. Und sein Engagement abseits des Platzes ist auszeichnungswürdig. Ja. Jedes Mal aufs Neue. Aber ich gebe zu, ich wäre manchmal auch verrückt, wenn ich den sehe. Und er fordert und er provoziert und macht nochmal einen mehr als unbedingt notwendig.
Zählst du nur aus, wenn du Fan von Real Madrid bist?
Da kannst du es wirklich gut aushalten. Wenn ich ihn jetzt rein fußballerisch bewerte, und im Grunde geht es ja bei diesem Titel um eine fußballerische Bewertung, sehe ich in diesem Jahr wenig Gegenkandidaten.
Ja, wie gesagt.
Aber mein persönlicher Favorite, Carvajal, das habe ich ja gesagt, ist wirklich Dani Carvajal. Er eröffnet das Champions League Finale mit seinem Tor. Er wird Europameister. Hat jetzt natürlich, das gehört nicht dazu, also nicht in die, in die Beurteilung dieses, dieses Pokals oder dieser Auszeichnung, sich eine schwere Verletzung zugezogen. Und du siehst, da fehlt einer bei Real Madrid. Also es fehlt ein wesentlicher Bestandteil dieser Vierer-Abwehrkette. Das zeigt seine Wichtigkeit für den Club. Jetzt weiß ich aber, dass solche Organisationen eher nicht sofort auf Außenverteidiger kommen, sondern natürlich auf Generäle aus dem Mittelfeld oder eben auf große Stürmer und halt vor allen Dingen auf Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.
Denen wir nichts nehmen wollen.
Nein, wir wollen ihnen nichts nehmen. Diese Titel sind alle, fast alle verdient.
Ja.
Also der beim letzten kann man schon mal
Pass auf, reden. Der Ablaufplan, den uns der frisch gebackene Papa geschickt hat, sieht was anderes vor. Aber ich finde tatsächlich, das war thematisch, wenn wir jetzt bei Vinny sind, Ballon d'Or.
Warte, ganz kurz. Lisa?
Ja, bitte.
Gibt es Reaktionen aus dem Netz?
Oh.
Bezüglich, weil das weiß ich, das spaltet die Nation.
Okay.
Das ist ein großes Thema und heute Abend ist ja die Auszeichnung.
Ja.
Viele Plätze bleiben leer. Da hängen nur die Fotos der Protagonisten von Real Madrid.
Haben wir was?
Wie reagiert die Community? Ja.
Also viele Fragen zu Hannover 96, witzigerweise,
ja,
wo natürlich. Ihr denkt, dass sie in der Saison stehen werden.
Das ist ja bei Real Madrid, musst du nur einmal links abbiegen.
Ich hätte recht, Gordon Baumeister, das habe ich noch nie gelesen hier.
Doch, du hast recht.
Hannover 96 kommt vielleicht, ich glaube eher nicht später noch. Es fehlt Toni Kroos für Real Madrid.
Ja, also Toni Kroos, hätte man auf die Idee kommen können, wenn man keinen klaren Favoriten sieht, wenn man sagt, also Rodri, Vinicius, Carvajal sind so in etwa gleich auf. Ich würde Toni Kroos da auch mit reinrechnen, dass man dann sagt, man nimmt das Lebenswerk von Toni Kroos noch mit und sagt, komm, dieses Jahr hat sich keiner so stark hervorgetan.
Aber man muss der Fairness halber sagen, dass tatsächlich rein sportliche Gründe und schon gar nicht irgendwelche fußballromantischen Gründe je beim Ballon d'Or, auch wenn er jetzt etwas anders funktioniert als früher, eine Rolle gespielt haben. Das waren immer die populärsten, größten Fußballer. Und jetzt geht's darum, weltweit. Ich sag mal, das ist jetzt wirklich nicht despektierlich gemeint, aber in Puerto Rico oder auf den Fidschi-Inseln oder sonst wo, wenn du da mit Toni Kroos kommst, er wird's mir verzeihen, dann werden die sagen, Toni Kroos? Ah. Ronaldo, Messi.
Toschini.
Nein, Wolf,
ich weiß,
Wolf,
was, ja, 100%. Ja, ich weiß, was du meinst. Und im Grunde hast du recht, aber Toni Kroos hat schon.
Was glaubst du, wie viele Trikots von Messi und Ronaldo weltweit verkauft wurden im Vergleich zu Toni Kroos?
Ja, das
will ich ja nur sagen. Das
ist eine andere Kategorie.
So, das meine ich. Ja. Und deshalb darf einen das tatsächlich nicht wirklich wundern. Ich würde aber gerne die Kurve jetzt
bitte,
kriegen,
bitte.
Weil wir waren jetzt bei Vinicius. Pebbles, bitte, hey, komm mal her.
Geht da, du willst hier die Kurve kriegen, deine Höhen
komm
gehen,
hier, geht. Kriegst noch ein bisschen Lunge.
Sie geht.
Komm her.
So, hol dir noch mal eine Lammlunge ab,
so,
dann wird es dir gleich Platz. Besser gehen.
So, oder geh irgendwie gucken, zur Aufnahmeleitung. So, und wenn wir schon beim brasilianischen Fußball sind und in La Liga auch ein bisschen unterwegs waren, in Spanien, dann komme ich zu einem, der mich neben Vinny Junior mit seinen Toren gegen Borussia Dortmund noch mehr beeindruckt hat. Und damit sind wir beim Buschmann der Woche.
Übergänge aus dem Lehrbuch.
Farb!
Der Buschmann der Woche.
Ja, Rafinha. Nicht nur, weil er ganz schön aufgespielt hat beim 4-1 von Barcelona gegen die Bayern in der Champions League. Nicht nur, weil er im Clásico bei Real, was war das für eine Demonstration von Barcelona in Madrid, 4-0 gewinnen die dann da auch noch, hat er auch nochmal mit einem wunderschönen Lupfer getroffen. Ich wollte erst das Bild empfehlen, aber ich weiß nicht, ob wir die Rechte darauf gehabt hätten. Und ich glaube, du als Familienvater, Timo als frisch gebackener Familienvater, ihr würdet verstehen, warum ich so auf diesen Typen abfahre. Nach den 3 Toren gegen die Bayern in der Champions League, hat am nächsten Morgen im Garten mit seinem Sohn gespielt. Und er hat seinem Sohn die Trophäe als bester Spieler der Partie vom Vorabend gegeben. Und er hat ihm den Ball zugerollt, mit dem er diese 3 Tore gemacht hat. Und ich habe nur in das Gesicht des Jungen geschaut. Das ist noch ein kleiner Knirps. Und dann, fast noch viel wichtiger, ins Gesicht von Rafinha geguckt. Das fand er, die Reaktion seines Sohnes, fand er besser als diese blöde Auszeichnung, als diesen Ball und als seine 3 Tore. Der Typ war glücklich, weil er das Glück in den Augen seines Sohnes gesehen hat. Und das hat mir so gut gefallen. Der scheint also, das hört man übrigens auch von allen Leuten, die ihn schon mal getroffen haben, es muss ein Riesentyp sein. Und übrigens nicht nur, weil er jetzt im Moment eine super geile Phase hat, muss einfach ein toller Mensch sein. Und deshalb ist das für mich der Buschmann der Woche. Hast du ein Klassiko gesehen?
Ich habe ein bisschen was gesehen, tatsächlich. Ich habe mir vor allen Dingen die Zusammenfassung angeguckt. Ich habe logischerweise auch viel gesehen von Barca gegen die Bayern. Mhm. Das scheint mir die Wiederauferstehung eines Imperiums zu sein.
Was, naja, also und vor allem die Wiederauferstehung eines Trainers, der hier lächerlich gemacht wurde.
Absolut. Das ist wirklich die ganz große Geschichte, finde ich, in der vergangenen Woche. Barcelona ist zurück in der Elite. Was für eine Woche für Hansi Flick und den FC Barcelona. Also du kannst als Trainer einen Club nicht glücklicher machen, indem du erst die Bayern schlägst, dem Ergebnis nach... 6 Spiele
in Folge verloren gegen die Bayern.
Ja, dem Ergebnis nach sogar erniedrigst. Mhm. Und danach im Bernabeu Real Madrid filetierst. Jetzt wissen wir alle, dass diese Spiele an Kleinigkeiten hingen, wo das Pendel auch auf die andere Seite hätte ausschlagen können. Absolut. Hätte, wenn, wäre. Wenn du das alleine übers Ergebnis erzählst und du siehst, mit welcher Strategie, also das ist ja lebensbejahender Fußball in höchster Potenz, den Hansi Flick da spielen lässt
beim FC Barcelona. Wir reden manchmal.
Damit erfolgreich bist.
Ja, vor allem, weil er natürlich dadurch, wie er spielen lässt, ist es natürlich auf jeden Fall spektakulär. Bisher in dieser Saison extrem positiv spektakulär. Also so, wenn wir davon sprechen, dass Kompanie mit seinem hohen Pressing Harakiri spielt, also dann ist das aber noch 10-mal Harakiriger, was der FC Barcelona spielt. Das ist ja tatsächlich...
Harakiriger am Harakirigsten.
Ja,
das ist dann, das ist...
Du weißt, was ich meine.
Wieder ejakulativ.
Und, oh Gott.
Weiter.
Und das fand ich wirklich, ich meine, du hast es schon gesagt, das sind so Spielmomente. Die Bayern hatten ja nach dem Ausgleich in Barcelona, hatte ich persönlich...
Oh Gott. Noch ist nichts zum Orakel. Das Bild gefällt mir trotzdem gut. Also es sorgt für ein bisschen Zerstreuung. Lage ist ernst.
Ich hatte persönlich das Gefühl, dass die Bayern drauf und dran waren, die Partie in den Griff zu kriegen. Und du hast auch punktuell gesehen, dass Barcelona durch das hohe Risiko, was sie gehen, natürlich genauso verwundbar ist. Aber der Flick zieht die Nummer durch und wird im Moment dafür belohnt. Ja. Und er hat natürlich für das, was er haben möchte und was er da spielt, auch genau die richtigen Jungs, das muss man sagen. Was da von außen kommt, links Rafinha, rechts Lamine Yamal und in der Mitte, wir können ja alle immer sagen, oh, der Lewandowski ist aber auch schon 36.
Nein, der Lewandowski.
Robert Lewandowski.
So ist es.
Es ist schon, wie er bei seinem ersten Tor, da wäre jeder noch 5 Meter weiter gelaufen. Der sieht genau, wo der Torhüter steht. Der weiß genau, ich muss den nur schieben mit ein bisschen Dampf in die Ecke. Kann der nicht rankommen, weil der steht weit vor der Kiste. Mach ich. Und so ruhig. Und du denkst, das gibt's doch gar nicht.
Jetzt hat ja der FC Barcelona in den vergangenen Jahren, auch wo sie spektakulär gescheitert sind unter Xavi, immer eine gute Mannschaft gehabt. Mhm. Die hatten ja immer eine gute Mannschaft. Also jetzt keine Mannschaft für Ausreden.
Nee.
Jetzt hat Hansi Flick hat da was geschaffen, was ihm die wenigsten zugetraut hätten. Du hast es ja vorhin gesagt, da wurden ja hier inoffiziell Wetten abgeschlossen, erlebt er das Weihnachtsfest am Mittelmeer oder eben nicht. Er ist in der Lage offensichtlich, dieser Mannschaft, die sich im Vergleich zum Vorjahr praktisch nicht verändert hat, da ist Olmo dazu, noch dazu jetzt durch die Verletzung von Marc-André Ter Stegen auch auf einer wesentlichen Position verändert werden musste. Er hat diese Mannschaft so auf Spur gebracht, dass ihm komplett Katalonien zu Füßen liegt.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich im Moment, und es deutet sich an.
Und die reden jetzt, ja, wenn ich das noch kurz schnell sagen darf, und die vergleichen ihn ja jetzt schon mit dem Zeitalter Pep Guardiola,
Cruyff,
so das. Wir wissen alle, es wird abgerechnet, wenn es um die Preise geht. Aber schon alleine diese Momentaufnahme, es freut mich wahnsinnig für Hansi Flick, der hier mit Graugänsen das Land verlassen hat und jetzt mit, weiß ich, Blaugrana-Gänsen zurückkehrt in den Olymp.
Mich also, erinnert ganz, ganz viel schon
zum Hund.
Jetzt schon, Pebbles, alles gut. Wir reden ein bisschen über Barcelona. Mich erinnert ganz, ganz viel jetzt schon zu diesem...
Ist er gekommen.
Hörst du mir jetzt zu?
Ja, ich höre dir zu, Entschuldigung.
Lass dich nicht von dem Hund ablenken.
Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison habe ich schon das Gefühl, wir haben dieses, und ich glaube, das ist für Hansi Flick extrem wichtig, und das kommt natürlich nur mit sportlichen Erfolgen. Er hat im Moment diese Wohlfühlatmosphäre und die kann er aufsaugen und vergrößern und verbreitern wie kein anderer. Ja. Das ist Hansi Flick, diese Wärme, die der ausstrahlt. Ja. Und plötzlich, im Fußball sagt man dann, der kitzelt die Stärken der Spieler heraus. Ich glaube einfach, dass er den Spielern das Vertrauen gibt. Die bauen damit immer mehr Selbstvertrauen auf und er strahlt diese unglaubliche Wärme aus.
Ja.
Und ich glaube, Barcelona ist jetzt schon in diesem Lauf, ich bin mir sogar sicher, also sie werden spanischer Meister, jetzt kannst du das Fan-Orakel da reindrücken, Frank-Orakel. Die werden spanischer Meister und was ich vor der Saison nie gedacht hätte, für mich ist Barcelona auch Favorit Nummer 1 auf den Champions-League-Titel.
Gehört jetzt auf jeden Fall mit dazu.
Ja. Spielen für mich den zumindest attraktivsten Fußball, ob das dann am Ende auch immer der erfolgreiche ist, mal gucken, aber ich habe das Bauchgefühl, der kann in Spanien noch mal ähnlich abräumen wie in dieser Supersaison mit den Bayern.
Und also man sieht ja jetzt, welche Qualitäten Hansi Flick hat, auch haben muss. Mhm. Also er ist in der Lage, offensichtlich eine Atmosphäre zu schaffen, dass hochklassige Fußballer als Ensemble funktionieren.
Ja.
Das hat er bei den Bayern geschafft in dem Champions League-Jahr. Das scheint er jetzt mit Barcelona zu schaffen. Deshalb wundert es mich, dass er es mit der deutschen Nationalmannschaft nicht geschafft hat. Weil es, also das war vielleicht dann eher ein Projekt, das dann auch gestört wurde durch gewisse Faktoren. Ich will das jetzt gar nicht näher aufdröseln. Aber das, also Hansi Flick scheint wahrhaftig dieses Erweckergehen in sich zu tragen.
Ich glaube, wir müssen alle mal kapieren, das bezieht sich übrigens nicht nur auf den Hochleistungsfußball,
ja.
Das bezieht sich alles auf den Hochleistungssport. Und das ist nicht immer wissenschaftlich zu erklären. Es gibt einfach diese Dinge, die man nicht irgendwie sportwissenschaftlich raus oder erklären kann. Es gibt Phasen und Situationen. Wenn dann Dinge zusammenkommen, die sind dann wie füreinander bestimmt und dann funktioniert das. Und ich glaube, das meine ich mit dieser Wohlfühlatmosphäre. Es passt im Großen und Ganzen. Es gibt keine Störfeuer im ersten Schritt. Die kommen natürlich bei Misserfolgen. So, ja. Hier sind jetzt keine Misserfolge gekommen.
Ja.
Und dieses Kissen wird immer größer, auf dem die da liegen. Das wird immer größer und auch immer weicher. Aber sie werden dabei nicht müde und sie werden nicht träge und bequem, sondern sie wachsen miteinander und das passt. Das war bei Bayern so. Das ist jetzt bei Barcelona so und bei der Fußballnationalmannschaft, du hast schon gesagt, ohne ins Detail zu gehen, ob Hansi Flick für so ein fragiles Gebilde, von Anfang an fragiles Gebilde, zwingend der Richtige ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, da so würde ich versuchen ranzugehen.
Ja, in Ordnung. Wir folgen ja, wie du jetzt sagst, im Hochleistungssport nicht ausschließlich logischen Gesetzmäßigkeiten. Genau. Und das ist auch gut so. Aber das die nahezu gleiche Mannschaft im letzten Jahr noch untergeht und nicht zur europäischen Spitze gehören soll.
Mhm.
Und 4 oder 5 Monate später zum engsten Kandidatenkreis auf den Champions League-Sieg gelten soll.
Mhm.
Das ist, also, ja, das...
Ich verstehe, was du meinst und das ist ja auch richtig. Die waren ja auch alles andere als herausragend letztes Jahr. Letztes Jahr war in Spanien wieder ein Jahr von Real Madrid.
Ja.
Aber ich hatte... Wie ich es mal so beschreibe, ich hatte zu Beginn der Saison nicht das Gefühl, dass, wie drücke ich das jetzt nicht militaristisch aus? Ich hätte fast gesagt, dass die Knarren nicht schon auf Hansi Flick gerichtet sind. Also, dass nicht schon die Leute mit der Säge da sitzen und schon warten.
Ja, doch. Also, hast du? Das ist, ich hatte, hattest Echt? Du das Gefühl oder hattest du
es nicht? Ich hatte es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass in Barcelona, also die haben sich das ja mit dem Auswahlprozess ihres neuen Trainers nicht leicht gemacht.
Ja.
Und wir waren ja, ich glaube, fast alle überrascht, als es dann doch wirklich am Ende wirklich Hansi Flick wurde.
Ja.
Und ich hatte von Anfang an den Eindruck, und das sage ich nicht erst jetzt, das habe ich wirklich zu Beginn schon gesagt, die geben ihm das Vertrauen und das gibt ihm die Chance, der Mannschaft das Vertrauen zu geben. Und ich hatte nicht, nochmal, wenn die ersten beiden Saisonspiele verloren hätten, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die Sägemeister schon unterwegs sind.
Weißt du, was ich mal glaube? Vielleicht sehen wir hier unsere deutschen Trainer hier einfach viel zu kritisch.
Das habe also ich doch letzte Woche hier mit dem Thomas diskutiert. Guck mal, Bayern München, 5 der letzten 6 Trainer, wo die rumhampeln jetzt und wie erfolgreich also
dann,
die sind.
Dann streichen wir das. Dann streichen wir das vielleicht.
Ja.
Vielleicht hilft es einem Trainer wie Hansi Flick auch in einer Umgebung zu arbeiten, wo er nicht alles versteht, was in den Zeitungen steht. Ach, der Toni auch immer gesagt.
Wo er nicht so kleinteilig antworten muss, auch nicht so kleinteilig gefordert ist, sondern man sich auf die paar Pressekonferenzen, die es gibt, beschränkt. Mhm. Also da ist ja dann nicht das mediale Volumen, natürlich größere Öffentlichkeit möglich, größere Aufmerksamkeit, aber da spricht der Trainer vorm Spiel und nach dem Spiel jeweils und dann ist Schluss. Mhm. Und dann hast du vielleicht als deutscher Sender oder als deutsches Organ nochmal die Möglichkeit, die zu treffen oder er hat irgendwelche anderen Beziehungen, aber eigentlich machen die ja dann sonst nichts mehr.
Wobei, ich sag dir eins, Wolf, und das
hilft
ist es.
Kann das helfen?
Natürlich also,
hilft diese Sprachbarriere.
Toni hat immer gesagt, ja. Du, pass auf, mein Vorteil hier in Madrid ist, die lassen mich in Ruhe, kommt seinem Charakter übrigens auch eher entgegen, der will ja eher in Ruhe gelassen werden und ich kriege das ganze Theater nicht mit. Aber machen wir uns nichts vor, das müssen wir schon hier auch zugeben, verliert Hansi Flick mit Barcelona die nächsten drei Ligaspiele und Real Madrid zieht vorbei, ist voll Alarm.
Deshalb habe ich ja auch eingangs gesagt, lass es uns als Momentaufnahme positiv herausstellen. Und dann sprechen wir im April, wenn die Preise verteilt werden. Weil selbst wenn du im Halbfinale ausscheidest, im Halbfinale der Champions League als FC Barcelona, also kriegst du dafür kein Sternchen.
Ja.
Also das halten sie dir eher vor, als dass sie dich positiv belabeln.
Ich glaube, die holen den Pott.
Sind auf jeden Fall dabei. Also wenn man das gesehen hat und trotzdem, es hing an ein paar, es hing an ein paar Situationen, genauso wie der Klassiko auch, aber das in diesem Stil am harakirigsten so zu spielen und das Volk liegt dir zu Füßen und er gibt sich volksnah. Ich sehe immer wieder mal Bilder, wie er da an dem Trainingsgelände vorfährt, aussteigt, sich Zeit nimmt für Fotos,
ist ja einer der wenigen Trainer, zu dem ich noch mal kurz so Kontakt hatte, weil ich ja meist in der Konferenz sitze, da hat man nicht so viel Trainerkontakt, da geht es dir anders als Topspielkommentator. Ja. Aber ich habe Hansi Flick in Köln im Hotel, wo die Bayern immer absteigen, wenn sie da im Westen spielen, wo ich dann auch hin und wieder bin, habe ich ihn mal getroffen und ich kann nur sagen, so Leute gewinnen mein Herz ohne irgendeine Form von Allüren, kommt der hin, setzt sich zum schwindeligen Jan Köppen und mir kurz hin und sagt, ey, was ihr da macht, ich lache mich immer kaputt, das ist so schön, sich das anzuschauen.
Und er meint das auch so.
Er meint das, man glaubt es ihm zumindest. Ich glaube ihm das tatsächlich. Ja. Und er ist so unprätentiös, er ist einfach, das ist so eine ehrliche Haut. Und deshalb hat mir das auch so wehgetan, dass er für diese ehrliche Haut, die er ist, im Umfeld der Fußballnationalmannschaft, die werden nie wieder so eine Doku zulassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl ich ja Dokus mag, die nicht alle so weichgespült sind, wo alle gut wegkommen. Aber das wird der und dafür hat er nur auf die Schnauze gekriegt. Das hat mir so leid getan. Und deshalb ist die Freude viel größer jetzt noch, weil ich sage, ach guck mal, wo seid ihr denn alle?
Er hat auch in der Doku ehrlicherweise nicht gut ausgesehen.
Nein.
Also ich unterschreibe alles, was du sagst. Es ist ein Top-Charakter. Der war sehr, sehr verlässlich, auch in der Zusammenarbeit. Wir haben das hier viele Jahre gemacht, da das Corona-Turnier in Lissabon, wo wir in einer Stadt waren und irgendwie hattest du das Gefühl, das ist so Schicksalsgemeinschaft. Der Austausch war top, auch während der WM in Katar. Das hat alles großen Spaß gemacht und war hochprofessionell. Aber in der Doku hat er nicht gut ausgesehen.
100 Pro.
Und dann neigt eine deutsche Öffentlichkeit dazu, dich vielleicht nur nach den Erkenntnissen dieser Doku zu be- und vermessen. Und das in Tateinheit mit Misserfolg fliegt dir halt um die Ohren.
Ja, zu der Zeit war aber insgesamt nochmal, die Fußballnationalmannschaft generell
Gift. Wenn die damals Weltmeister geworden wären, hätte jeder gesagt, ey, das mit den Graugänsen, das ist ja eine geniale Idee. Komm, machen wir mal einen Vortrag bei irgendeinem Aktienunternehmen. Dafür gibt's 100 Kilo für einen Abend und bringen alle mit, die daran beteiligt sind. Und danach lässt du noch irgendwelche Lampignons mit. Lichtern im Pool fahren.
Für jede Unternehmensberatung arbeiten meine können. Wer bei Sport 1 eingezogen hätte, denen gesagt, macht jetzt Reality-Shows mit Mode und ich weiß nicht was und hätte die gerettet. Ja? Weiß ich nicht.
Wollen wir uns kurz. Das ist ein Insider. Das ist jetzt ein Medien-Insider. Das ist.
Mach Werbung.
Also ein paar verstehen es. Nee, ein bisschen würde einmal, Lisa, gerne noch in die Community gucken, ob wir zu Hannover 96 noch was Frisches haben.
Nee, aber BVB geht gerade durch die Decke.
Ja, da machen wir gleich.
Ja, das machen wir gleich. Direkt. Das ist jetzt der Cliffhanger. Viele da wollte Fragen. Ich ja drauf hinaus.
Dortmund Talk zieht doch nur die Stimmung in den Keller. Ja, aber
ja, wir müssen ja über Dortmund müssen wir reden. Und das, ja. machen wir dann ja auch gleich. Und
wer kann den BVB retten? Über BVB reden, Fragezeichen, dann können wir auch über Schalke reden. Und das werden wir machen.
Ja. Weil tief und zwar im Westen, in der Kombination. Ja. Tief im Westen ist der Teufel los. Und der Fuß der Woche fehlt auch noch. Und über Bayern haben wir noch nicht gesprochen. Und über das Topspiel haben wir auch noch nicht gesprochen. Also wir haben noch viel vor. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Ja. Was ich für dich fühle, zeige ich nicht.
Du dir nicht ausdenken.
60 Minuten Volldampf.
Glanzparade.
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze.
Wir sind zurück in der Sendung mit der Lammlunge. Du hast alles aufgeknuspert, ne?
Ja, also Pebbles, ich nicht. Ja, Pebbles hat es aufgeknuspert. Ne?
Wie geil das wäre, wenn er nebenher Lammlunge knuspern würde. Einfach nur, weil das kann.
Nee, das willst du nicht essen.
Nee, ich nicht. So. Aber wie du es so hingelegt hast vorhin, das hat mir imponiert.
Ja. So, Dortmund?
Dortmund. So. So, und jetzt Dortmund. Eigentlich musst du mit Trommelwirbel, das Thema kommt aus dem Nebel.
Ja, wir müssen natürlich einmal, glaube ich, ganz kurz noch zurück auf den vergangenen Dienstag in Madrid. Wo ich zur Pause auf der Couch gesessen habe und gesagt habe, boah, ey, wie geil ist das denn? Die werden doch wohl nicht hier in Madrid. Das war ja eine Demonstration. Muss man ja wirklich sagen. Es war eine tolle Leistung von Borussia Dortmund. Ich gebe auch zu, dass ich gesagt habe, ich bin aber mal gespannt. Es ist halt Real Madrid und es ist auch Borussia Dortmund. Das kennen wir ja auch schon, ne? Was die Mannschaft auf der einen Seite kann und was dann oft auf der anderen Seite manchmal nicht direkt in einem Spiel, aber in zwei aufeinanderfolgenden Spielen. Die Diskrepanzen sind sehr groß.
Ja.
Und dann muss ich schon zugeben, als in der 50. so in etwa kam der Wechsel weiterer Verteidiger, um auf Dreier- respektive Fünferkette zur defensiven Stabilisierung gewechselt wurde.
Ja.
Mit Gittens, der beste Konterspieler, weil so schnell rausging, habe ich zu meiner 15-jährigen Tochter gesagt, ich erzähle dir jetzt mal was von weichen Faktoren. Das ist so ein Signal.
Sie saß da und hat nur so genickt.
Ja, sie hat das schon häufiger gehört. Aber da gehe ich auch nicht von ab. Da können mir die super Fachleute erzählen, was sie wollen. In erster Linie ist das meiner Meinung nach einfach ein Signal an eine Mannschaft. Ein Signal an eine Mannschaft, sehr früh etwas zu lassen, was in den ersten 45 Minuten super gut geklappt hat, nämlich mit Kontern und mit Ballbesitz Real Madrid zu bespielen, die Schwächen auch rauszuspielen von Real Madrid und das eher zu vernachlässigen und auf, was ja nichts Schlimmes ist, auf defensive Stabilität zu setzen. Aber mein Gedanke war halt, das Signal ist vielleicht nicht das Richtige und es ist halt fucking Real Madrid, die in weniger oder in kurzer Zeit so ein Spiel drehen können. Wir haben über Vini Junior gesprochen. Ja. Und dann ist es halt genauso gekommen und ich bitte wirklich, an dieser Stelle zu berücksichtigen, die Leute sich jetzt aufregen. Ich sage das jetzt nicht nur, weil sie am Ende klar verloren haben, zu hoch, sondern ich hatte direkt das Gefühl, hoffentlich geht das nicht komplett nach hinten los, weil es dieses erstmal aus meiner Sicht falsche Signal war. Muss ich sagen, das ist, manche haben geschrieben, vercoacht. In dem Fall würde ich auch sagen, das war, hat er ja selbst übrigens mittlerweile auch schon gesagt, war keine gute Idee.
Ja gut, aber natürlich wird er über das Ergebnis abgerechnet. Das ist ja klar. Also er killt das Momentum, um in quasi vorauseilendem Gehorsam auf eine Gefahr zu reagieren. Mhm. Also das ist ja das, glaube ich, was ursprünglich dahinter steckte.
Genau.
Weil er weiß oder wusste, was kommt. Also der Druck von Real Madrid, 0-2 zur Pause, wird extrem groß. Und das Ding hätte natürlich auch mit einer Viererkette theoretisch über die...
Aber du hältst natürlich den Druck, so wie es in der ersten Halbzeit auch war, den kannst du eher verhindern, wenn du es denn auch körperlich durchhältst.
Hundertprozentig. Aber
wenn du nach vorne was machst.
Was ich damit sagen will, ist, du kannst dieses Spiel auch mit einer Viererkette verlieren.
Natürlich.
Ich habe es auch nicht verstanden. Warum macht er das jetzt?
In der 70. hätte ich es verstanden.
Dass der Gedankengang kommt, wir müssen jetzt damit rechnen, müssen wir jetzt reagieren. Muss eigentlich irgendeiner sagen, Warte mal ab. Also wir beschwören jetzt mal keine Geister. Lass uns das Momentum so lange fahren, wie es geht. Wenn wir einen Anschlusstreffer kriegen, ist ja noch nichts passiert. Aber dann reagieren wir darauf, möglicherweise. Wenn das Ding gut geht, sagt jeder, es war genau richtig. Ja, ja. Zweite Hälfte fährst du im Mannschaftsbus vor. Das ist... Da redet sich's von außen immer leicht.
Ja, derjenige, der
in der Verantwortung
gehabt,
steht, aber
kam, hast du nicht auch das Gefühl gehabt?
Doch. Ich hab mir gedacht, warum macht er das? Mach doch weiter. Lass doch weiterlaufen.
Und der Zeitpunkt, weißt du, man hat dann schon hinterher gesehen, Riasson war dann irgendwann angeschlagen, Benzi Baini war platt bis zum Gegner.
Ja.
Aber wir reden jetzt über kurz nach der Halbzeitpause, als dieser Wechsel kam. Das habe ich nicht verstanden.
Und als dann Emre Can auf die rechte Seite gehen sollte. Das war ja, also, Vini Junior ist ja zweimal, hat er ja das Anlaufen nur angetäuscht und er war schon 20 Meter weg und hatte davor noch drei private Besorgungen gemacht. Und Emre Can hatte sich noch nicht gedreht. Das liegt jetzt gar nicht an Emre Can, der ist halt einfach super schnell. Aber das hatte sich doch schon abgezeichnet, dass das ein Mismatch ist. Also das muss man irgendwie anders lösen. Ich sehe das auch. Du kannst auch im Bernabeu verlieren. Das, so ehrlich muss man sein. Also wenn du 5-2 im Bernabeu verlierst, sagst du, okay, du hast halt bei Real Madrid verloren. Dadurch, dass diese erste Hälfte so gut war, mit einer 2-0-Führung, die auch noch verdient war, das macht es dann halt noch dramatischer
für
den Trainer und für Borussia Dortmund.
Die unterschiedlichen Bewertungen. Der VfB Stuttgart hat sich im Bernabeu auch super gut verkauft.
Ja.
Haben auch viele gesagt, boah, Chapeau. Da hat aber keiner gesagt, ja Mensch, das müssen sie eigentlich gewinnen. Ne? Weil der Spielverlauf auch schlicht und ergreifend anders war. Aber bei Borussia Dortmund ist es eben genau das. Und deshalb sind wir an diesem Punkt, wo du dieses eine Mal, würde ich mich trauen zu sagen, da hat er einfach einen Fehler gemacht, da hat er einen Coaching-Fehler gemacht. Was ich dann wieder gut finde, ist, dass er das dann ja mit ein bisschen Abstand auch zugibt, dass er sagt, die Idee war sicherlich nicht die beste. Was mich dann, und jetzt können wir den Bogen mal spannen zum vergangenen Samstag, so irritiert, ich habe die in der Konferenz gehabt beim FC Augsburg, das, was dir wirklich gut tut nach so einem Erlebnis in Bernabeu, ist ein schnelles Tor bei unbequemen Augsburgern. Das tut dir gut. Da habe ich gesagt, boah, jetzt ist erstmal Ruhe im Karton. Jetzt werden sie eventuell mal ein bisschen sich hier anschauen, was passiert und legen sich die Augsburger, wenn es gut läuft, zurecht. Das hat 10 Minuten, 15 Minuten gedauert. Dann hat der FCA gemerkt, aha, lass die mal spielen. Aber stabil sind die nicht. Wir werden unsere Chancen kriegen. Und wenn du dir dann die Gegentore anguckst, die Dortmund kassiert hat in Augsburg, da fällt dir nichts ein. Hm. Also dieser Claude Maurice, beim ersten Tor, was er macht, wird er über, das ist ein Lauf über 30, 40 Meter. Keiner geht auch nur ansatzweise konsequent in den Zweikampf und er kann abschließen. Verstehe ich nicht. Und beim zweiten Tor, und da sind wir wieder, und das ist ja fast die tragische Figur bei Borussia Dortmund, Emre Can, kommt wieder später ins Spiel, will einen Ball, ich weiß nicht wie, klärend spielerisch, ob er den stoppen will oder zu jemandem anderen spielen will. Er hätte ihn einfach wegdreschen müssen, hinterher ist man immer schlauer, und legt den Claude Maurice auf. Und wie dann so ein Momentum ist im Sport, und der zirkelt den perfekt ins lange Eck. Es sind zwei Gegentore, wo du als Dortmund-Fan, glaube ich, die Pimpernellen kriegst, weil du sagst, was machen die denn da? Und dann, und das musst du mir jetzt erklären, habe ich das Gefühl, und dann ist Dortmund aber auch gar nicht mehr in der Lage, obwohl sicherlich individuell besser besetzt als der FC Augsburg, dann nochmal so eine richtige Welle in Richtung FCA-Tor hinzubekommen. Sie haben keine großen Chancen mehr gehabt danach, nach dem Rückstand. Das erstaunt mich dann immer wieder.
Ja.
Die haben auch personelle Probleme, jetzt muss man auch sagen. Ne? Am Ende standen da zwei 18-Jährige zum Bundesliga-Debüt auf dem Platz. Der eine ist dann auch vorher gleich wieder runtermarschiert mit Gelb-Rot. Aber irgendwie denkt man, und das ist wie in den letzten 10 Jahren immer, man denkt immer, warum?
Ja, was hindert sie? Also das ist ja ein Generationsthema.
Ja.
Fast.
Ja, ja.
Bei Borussia Dortmund.
Ja.
Wir sitzen hier jedes Jahr, haben diese Thematik mal verschärfter, mal leicht auf dem Tisch und fragen uns, was hindert sie? Und es gibt keine schlüssige Erklärung. Mit Hummels oder ohne Hummels, mit Reus oder ohne Reus, mit Favre oder ohne Favre, mit Tuchel oder ohne Tuchel, mit Terzic oder ohne Terzic, mit Sahin oder ohne Sahin.
Mit Haaland oder ohne Haaland, mit Bellingham oder ohne Bellingham. Das ist verrückt. Und da muss man wirklich mal... Ja, wo ist der Hebel anzusetzen? Das ist eine spannende Frage.
Ich bin zu 100% bei dir, dass man das Real Madrid-Spiel ausklammern muss. Das ist deshalb so dramatisch, weil sie halt geführt haben und weil das in der ersten Hälfte sehr gut aussah. Grundsätzlich kann man, finde ich, als Borussia Dortmund nicht erwarten, gegen Real Madrid zu gewinnen. Das sind einfach unterschiedliche Voraussetzungen. Es kann Tage geben, wo alles passt, da muss aber wirklich über 90 Minuten alles passen.
Ja, aber ein Punkt aus 4 Auswärtsspielen in der Bundesliga, wo du zu Gast warst, in Bremen, in Stuttgart, in Augsburg und bei Union Berlin.
Da wird es schwer, das zu erklären.
Ja.
Und es ist ja, die sind ja jetzt schon in der Situation, es ist nächsten Samstag das Topspiel gegen RB Leipzig.
Ja, erstmal morgen hier bei uns bei Sky, Pokal in Wolfsburg.
Pokal in Wolfsburg, klar. Aber jetzt mal auf die Liga kapriziert, wo die im Grunde mit in dem Spiel, wenn die das verlieren, können die ja schon alle Träume von Titel, Meisterschaft, weiß ich nicht, können die ja schon einsagen und verpacken und im nächsten Jahr wieder ausmachen.
Ja,
und wenn sie es verlieren, sind es 10.
Ja, es ist verrückt, aber ich
und sie sind dann ja auch nicht in der Position, erster Verfolger zu sein.
Nein.
Sondern es ist ja, letztes Jahr war es Leverkusen, jetzt, dieses Jahr ist es RB Leipzig. Und die treten viel ins Leere.
Ja.
Aber woran das liegt, ich habe versucht, Matthias Sammer zu verstehen in seinen Ausführungen im Nachgang des Spiels bei Real.
Sehr kryptisch.
Wirklich sehr kryptisch. Mhm. Also. Da muss ich ihn nochmal drauf ansprechen, wenn ich ihn persönlich treffe, was genau da dahinter steckt. Also da kann ich mir so richtig keinen Reim drauf machen. Ich weiß nur, dass die jeweils Spieler und damit eine Mannschaft auf dem Platz haben, die besagte Auswärtsspiele anders bestreiten können, als sie es getan haben in dieser Saison.
Ja.
Und wir haben, und das ist ja dann auch das Schlimme, wir haben ja in dieser Runde auch schon Spiele gesehen von dieser Mannschaft, die außergewöhnlich war. Also die Spanne zwischen dem, was haben sie in Stuttgart verloren? 1-5?
1-5.
Und hier dem Sieg gegen Celtic, das ist ja, eine Klasse Unterschied oder zwei Klassen Unterschied.
Ja, da wird es in der Champions League aber jetzt interessant zu beobachten. Sie haben in Brügge gewonnen und sie haben Celtic aus dem Stadion gefegt. Jetzt haben sie einen Dämpfer bekommen in Madrid. Wird sehr interessant, wie das da jetzt auch in der Champions League dann weitergeht. Ne? Also das wird aus deutscher Sicht.
Bayern auch, ne?
Bayern 3 Punkte nach 3 Spielen. Jetzt haben sie Benfica und PSG zu Hause. Leipzig ist mit 3 Niederlagen gestartet. Leverkusen ist im Soll mit 7 Punkten nach 3 Spielen. Kann man nicht anders sagen. Ne?
Ja.
Also Stuttgart, finde ich, sind 4 Punkte nur. Aber die als
gute Ausbeute.
Ja, finde ich auch.
Völlig in Ordnung.
Wobei,
also ich kann sagen, Prag zu Hause, aber dafür hast du vielleicht die 3 Punkte in Juve nicht.
Ja.
Nicht drin. Also da ist mit 4 Punkten, finde ich, ist wirklich eine Top-Ausbeute. Für die war es wichtig, dass sie das Kiel-Heimspiel gewonnen haben.
Ja.
Das war extrem wichtig. Und morgen, ich bin da gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal.
Einzelspiel.
Wird auch ein Einzelspiel, ja. Wird auch ein sehr, sehr interessantes Spiel.
Lautern in Düsseldorf gewonnen am Wochenende.
Ja.
Ne?
Und davor Paderborn geschlagen und Vorjahresfinalist und kommen da mit breitestmöglicher Brust nach Stuttgart. Das ist spannend. Also ausverkauftes Haus, sind irgendwie 7.000 oder 8.000 aus Kaiserslautern sind mit dabei. Also das wird Spaß machen an einem Dienstagabend. Das sei hier allen nochmal, allen, die es betrifft, wärmstens ans Herz gelegt. Du bist morgen
Wolfsburg gegen Borussia Dortmund in der Konferenz und am Mittwoch Frankfurt gegen Mönchengladbach-Konferenz.
Ja. Also ja, für Dortmund hat diese Woche fast schon was Schicksalhaftes. Morgen aus dem Pokal raus, das kann dir in Wolfsburg passieren. Mit der Auswärtsperformance der letzten Wochen. Unstrittig.
Ja.
Kann passieren. Wir sind, um das nochmal zu sagen, wirklich hier weit davon entfernt, irgendwelche einzelnen Personen anzuzählen. Also es geht hier nicht darum, Emre Can hinzuhängen. Und ich finde, es ist auch der falsche Weg. Ich habe ganz viel gesehen über Social Media, wo Emre Can lächerlich gemacht wird. Ja. Ne?
Die Leute
also er hat jetzt eine unglückliche Woche. Das mit Vinny Junior war ein Mismatch. Das jetzt in Augsburg war einfach ein klassischer Fehler, wie er immer wieder passiert.
Jetzt
man kann trotzdem natürlich drüber reden, muss man so einen dann als Kapitän bestätigen? Also ist Emre Can der Richtige als Kapitän? Weil du tust dich natürlich auch immer schwerer, mit einem Kapitän zu hantieren, War das von Beginn an die richtige Entscheidung? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Wolf, aber
das ist, übrigens
ist ein ehrenwerter Zeitgenosse. Also, also lächerlich machen ist
nicht. Nein, wir müssen uns auch da nicht. Das ist unser Beruf übrigens, uns mit dieser Sportart zu beschäftigen. Das ist eine Sendung, in der wir über diese Sportart und über ihre Protagonisten und Protagonistinnen sprechen. Und dann reden wir darüber und solange das in einem vernünftigen Rahmen passiert, wir müssen uns ja Kritik auch gefallen lassen. Schlecht ist immer, wenn gesagt wird, oh Can, der Idiot, was für ein Trottel, was macht der da? Der Fuß, was labert der da für eine Scheiße? Der Buschmann erzählt nur Mist. Das ist ja, das kann man denken, das kann man auch äußern, aber es wird natürlich nicht ernst genommen. Aber wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt und da offen und klar drüber diskutiert, das macht ja, das ist ja das Schöne am Fußball.
Lass uns so sagen, kritisch, aber wohlwollend.
Ja, das mache ich noch gar nicht mal. Ich bin auch gar nicht immer wohlwollend, aber fair.
Dann fair. Kritisch, fair. Aber fair.
Ja. Jetzt kommt noch, du hast doch noch wieder irgendwie der Tralafitti gehabt beim Topspiel, ne? Da wollen wir doch hin.
Fuß der Woche, da wollen wir hin. Wir wollen zum Fuß der Woche jetzt.
Der Fuß der Woche.
Ist Marvin Ducksch, der das erste Heimspieltor der Saison für den SV Werder Bremen erzielt hat. Es brauchte ein bisschen Anlauf. Die Menschen haben sich Sorgen gemacht, ob das Nebelhorn noch funktioniert. Eben jenes. Eben jenes. Es funktioniert.
Gleich zweimal.
Es funktioniert. Und dann kommt da. Das ist die Tormusik von Werder Bremen, die ein tolles Heimspiel geliefert haben. Also wir können tatsächlich auch mal einen Satz über Werder Bremen verlieren. Jetzt haben Heimspiele oder Spiele im Bremer Weserstadion unter Flutlicht haben immer eine besondere Magie und eine besondere Atmosphäre. Und sie haben es in den letzten zwei Jahren nicht leicht gehabt. Glaube aber, sie schaffen es in dieser Saison, den Schritt zu machen in Richtung obere Tabellenhälfte. Wenn es alles gut läuft, können sie vielleicht sogar eingreifen im Kampf um Platz 6 oder 7, je nachdem, was,
da wäre ich noch
was dann reicht. Aber ich hab das Gefühl, das ist eine organisch gewachsene Mannschaft. Wieder Romano Schmid hat einen Riesensatz gemacht. Marvin Ducksch sagt selbst über sich, er sieht sich noch im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Da will er noch mal hin. Er muss nur in An- und Abführung regelmäßig treffen. Mhm. Dann gelingt das. Hinten die Abwehr steht einigermaßen stabil. Die haben einen tollen Torhüter. Mittlerweile ein mitspielenden Torhüter,
Zetterer,
der seine Sache sehr, sehr gut macht, ein Angebot gehabt haben soll, auch von Manchester City. Man hat auch, finde ich, am Samstag gesehen, warum. Und da kann dann auch ein amtierender deutscher Meister nicht einfach so durchmarschieren und darf sich dann nicht wundern, wenn trotz zweimaliger Führung das Spiel nicht gewonnen wird.
Ja, also bei Bremen schließe ich mich komplett an und da sieht man wieder diese Unaufgeregtheit in Bremen. Auch wenn da, die hatten ja auch in der vergangenen Saison durchaus ihre Probleme, ihre Schwächephasen. Mit der stoischen Ruhe, wie auch Ole Werner das zumindest nach außen hin so angeht, so macht's auch fast schon in gewohnter Tradition. Der Club geht den Weg mit. Und ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass die mit unten diesmal wirklich nichts zu tun haben. Also wenn du dann so Spiele übrigens auch in Hoffenheim, in Wolfsburg schon mal ziehst, wenn du die gewinnst, schon mal sehr, sehr gut, dann glaube ich, ist das ein unglaublicher Motivationsschub. Dieser eine Zähler zu Hause jetzt gegen Leverkusen. Schon
wie ein Sieg.
Genau.
Zwar wie gefühlt haben die da gewonnen. Ja.
Also da bin ich dabei. Bei Leverkusen habe ich nach wie vor das Gefühl, vor allem defensiv, was haben die jetzt, 15 Gegentore, glaube ich, in 8 Spielen. Das ist, um wieder ganz oben, also um den Titel wieder zu holen, ist zu viel.
Ist zu viel.
Also das, und das kann ich dir aber tatsächlich nicht erklären. Du warst da jetzt vor Ort beim Spiel. Was da nicht stimmt, Abstimmung, keine Ahnung, oder ob es einfach dann individuelle Fehler sind. Was fehlt da? Keine Ahnung.
Ja, witzigerweise führen sie in einer Halbzeit, die eigentlich eine Werder-Halbzeit war. Mhm. Und kassieren das Unentschieden in einer Halbzeit, wo sie das Spiel eigentlich unter Kontrolle hatten. Also, das, es ist.
Die hat noch den Wirtspfostentreffer noch.
Genau. Ne? Manche Dinge muss man nicht erklären. Das sind dann einfach die paar Zentimeter, die letztes Jahr gereicht haben, um dieses Spiel dann mit dem letzten Punch des Spieles zu gewinnen. Die hast du halt im Moment nicht. Jetzt kann man sagen, ja, die muss man sich erarbeiten. Es ist schwer mit der Schlagzahl, sich was zu erarbeiten. Andererseits hatten sie Schlagzahl letztes Jahr auch. Die Euroleague-Gruppe war jetzt nicht ganz so, also bei weitem nicht so hochwertig wie das, was sie jetzt hier in der Champions League zu spielen haben. Aber auch da, der spielt 1-1 in Brest, schont mal 8 Leute, die bringt er dann am Wochenende wieder. Also es ist schon so der alte Turnus. Und diese Mannschaft hat auch Energie und sie hat Klasse. Und deshalb glaube ich auch, dass sie ganz, ob es jetzt für ganz oben reicht, weiß ich nicht, aber sie werden sich im Dunstkreis der ersten 2-3 Plätze bewegen, ja, und auf sich natürlich auch Schlagdistanz halten zur Tabellenspitze. Ja. Nur das hat ja dann so ein bisschen was Treibsandartiges. Da verlierst du hier mal 2 Punkte, verlierst du da mal 2 Punkte und das zieht sich ja so ein bisschen durch.
Ja, guck mal, du musst das einfach nehmen. Ne? Du lässt gegen Kiel zu Hause 2 Zähler. Und du lässt jetzt durch dieses Last-Minute-Gegentor 2 Punkte bei Werder Bremen liegen.
Das sind 4
Zähler. Ne? Das, ja. Und wenn sich das summiert, da verstehe ich schon, 15 Gegentore, 8 Spiele ist sehr viel. Dass das eine geile Mannschaft ist mit geilen Kickern, das ist keine Frage. Aber das ist schon jetzt wir haben knapp ein Viertel der Saison gespielt und es sind was jetzt 5 Punkte Rückstand, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auf die Bayern und auf Leipzig. Ist noch nicht die Welt, aber irgendwie, gut, wir haben natürlich auch, du denkst ja immer, ein spätes Tor, wenn Leverkusen beteiligt ist, fällt immer für Leverkusen. Ja. Es ist jetzt eben nicht mehr immer
so. Mit den eigenen Waffen geschlagen, gewissermaßen. Aber das ist dann auch, dass so eine Mannschaft wie Kiel halt dann in Leverkusen trotz Rückstand noch das Zutrauen hat und sagt, nee, wir beißen hier schon nochmal rein. Ja. Ne? Das gehört ja auch dazu. Ja. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Und jetzt in Bremen eine Leverkusener Schwäche auszumachen, ist klar, weil wir natürlich mit dem amtierenden deutschen Meister argumentieren. Aber da gehören natürlich auch sperrige, wehrhafte Bremer dazu, die bis zuletzt halt dran geglaubt haben, auch als sie zweite Hälfte viel leiden mussten und viel hinterhergelaufen sind. Aber sie sind hinterhergelaufen und sie haben halt dran geglaubt, weil sie wissen und weil sie ja auch wieder erstarkt sind, es ist nur ein Tor. Und dann feiern die diesen Ausgleich und die Hupe dröhnt und das ganze Stadion explodiert.
Das machst du ja schon, ne?
Natürlich, also Bremen ist sowieso, ist einfach, Abendspiele in Bremen sind geil, wenn ich das mal so sage.
Ich finde ja Abendspiele generell, Flutlicht.
Es ist ja in Bremen sind diese alten Masten. Jetzt haben die den Auswärtsblock ja runtergesetzt. Ja, ja. Ne? Also er ist nicht mehr da oben, sondern er ist direkt so hinter Tor. Also das heißt, der Kommentatorenplatz ist ja Höhe Mittellinie. Und du hast also die ganze Kurve Bremen relativ nah, dadurch, dass das Stadion ja auch außen zu ist. Dann hast du den Auswärtsblock da unten und die Leverkusener kommen ja auch mit 3.000, 4.000 Leuten. Auch laut. Also das ist mega stimmungsvoll. Dazu diese alten Scheinwerfer, das ist also auch vom Ambiente her top. War noch Freimarkt. Da waren die noch alle wohlig gesoffen da. Das hatte viel schön, sowas gefällt mir.
Was hast du denn am Wochenende? Was hast du Samstag?
Samstag ist Dortmund gegen Leipzig.
Oh.
Top, top, top.
Oh, ja, das ist ja auch für Dortmund.
Guckst du natürlich. Aber erstmal ist morgen.
Also ich bin auf der blauen Couch bei Thorsten Otto live in Augsburg am Samstag.
Guckst du natürlich.
Lass ich auf dem Handy, pass auf, stell
parallel,
ich das Handy.
Parallel.
Nebenhin.
Ja. Haben wir noch was liegen lassen? Was wir ursprünglich
Schalke
machen
wollen? Wir noch, weil
Schalke.
Das machen wir nächste Woche.
Also Schalke ist fast eine komplette Sendung wert. Also jetzt noch eine Minute.
Aber nächste
Schalke.
Woche bist du gar nicht da, ne?
Bin ich da. Ich bin
mach ich mit dem Veggie.
Ja. Ich bin bei meiner Mannschaft. Nächste Woche ist auch Timo Schmidtchen wieder da.
Der frisch geworden.
Aus dem Mutterschutz zurück.
Lisa,
die schlechte Nachricht ist, Lisa ist nicht mehr da.
Aber wir freuen uns auch auf Timo wieder, würde ich sagen.
Das ist eine diplomatische Antwort. Aber wie war so die Gemengelage im Netz?
Es ging hoch und runter, vor allem über den Trainer vom BVB, logischerweise. Ja. Die Frage auch, wer wird der Nachzügler werden? Da geht's jetzt schon.
Das ist mir zu früh.
Gut zur Sache.
Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das können wir machen. Wenn er entlassen werden soll.
Ein bisschen
sollte.
Zeit sollten wir ihm noch geben.
Ja, also,
aber die Woche wird enorm, enorm wichtig.
Es wird schon interessant, wenn die jetzt aus dem Pokal rausgehen in Wolfsburg, weil das ist ja im Grunde ist das ja in Wolfsburg ist so wie bei Union Berlin in Augsburg und es ist wahrscheinlich genauso, wie sagt man immer, ekelig da zu spielen jetzt für, in der Situation vor allem für Borussia Dortmund. Wenn die das verlieren, wenn die da morgen rausgehen, pff,
dann habt ihr
das ist ein Endspiel am Samstag.
Ja, dann habt ihr das ist ein Endspiel am Samstag und dann habt ihr eine schöne Themenlage nächsten Montag.
Ja. Das war die ganze Parade für diese Woche. Das hat doch Spaß gemacht. Danke, Frank Buschmann. Danke, Lisa. Nächste Woche Thomas Wagner an dieser Stelle, Timo Schmidtchen an dieser Stelle. Habt eine gute, sportlich bleiben. Bis bald und tschüss.
Was war denn das jetzt wieder? Das ist nicht.